Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass du da bist. Ich freue mich über jeden, der eingeschalten hat oder noch einschalten wird. Ich war auch mal Jugendlicher. Für manche vielleicht unvorstellbar, aber das gibt es auch in meinem Leben. Ich habe einen Bruder. Und unsere Eltern haben irgendwann angefangen, ohne uns in den Urlaub zu fahren. So eine Lebensphase, die man mitmacht, dass man als Kind nicht mehr überall dabei ist. Aber es ist auch eine neu gewonnene Freiheit. Also unsere Eltern sind weggefahren im Sommer, 2 Wochen. Und wir haben, wer Eltern von uns ist oder wer sich auch daran erinnern kann, wie solche Gespräche mit den Eltern ablaufen, da gibt es so eine Liste. Do's and don'ts. Kannst du machen, besser nicht. Ich will nur einen Punkt herausheben, gießt die Blumen. Na, ist irgendwie jetzt nicht so kompliziert, oder? Verstehen die meisten von uns? Gießt die Blumen. Sommer, heiß, Blumen gießen. Und wir haben im Haus gewohnt und wir hatten eine Terrasse, Blumen drin, Blumen draußen und Garten. Und es war wirklich heiß. Also damals, als wir noch Sommer hatten, nicht nur so tageweise, sondern es war wirklich eine lange Periode, so Ende der 20 Grad. Unsere Eltern sind wirklich nach 14 Tagen wiedergekommen, also der Teil des Deals stand. Und an dem Morgen sind mein Bruder und ich auf die Terrasse gegangen und dachten, aha, da war was. Ihr könnt euch vorstellen, wie diese Blumen aussahen. Ja, also sie waren botanisch noch als Blumen zu identifizieren. Allerdings war nicht mehr besonders viel Leben in ihnen. Und wir haben das gemacht, was man in der Macht der Verzweiflung tut. Wir haben sie gewässert. Ja? Und zwar richtig. Ja? Wir dachten so Ströme lebendigen Wassers. Ja? Jesus hat uns nicht geholfen aus der Situation heraus. Die Pflanzen blieben ziemlich tot. Für meine Mutter war das ein Riesendrama. Für sie ist echt eine Welt zusammengebrochen. Für uns waren das halt Gewächse. Aber für meine Mutter war das echt eine Welt und sie hat sie uns anvertraut und das ging schief. Und für sie war das nicht der materielle Wert, sondern für sie haben Blumen in ihrer Umgebung eine ganz, ganz große Bedeutung. Für sie ist das ein Aufblühen, für sie ist es Lebensfreude, für sie ist Kraft, für sie ist es eine Erfrischung am Morgen und sie liebt es, da zu sein. Ich weiß, hier sitzen ein paar Leute, denen geht es genauso und die können es total gut nachempfinden, wenn man zurückkommt und man sieht irgendwie so das, was einem lieb war, ist tot. Mein Bruder und ich haben das in dem Moment realisiert, wie sehr unsere Mutter daran hängt. Nur es war viel zu spät. Warum erzähle ich das? Ich glaube oder ich weiß, es gibt so ein paar Dinge im Leben, da wissen wir sehr genau, was richtig und was falsch ist. Blumengießen wäre das Richtige gewesen. Das nicht zu tun ist das Falsche gewesen. Das ist nicht schwierig. Und so haben wir ein paar Sachen, glaube ich, die kennen wir alle, wo wir genau wissen, wie es eigentlich wäre, uns richtig zu verhalten. Wem das noch nicht klar ist, zum Beispiel Geschirr in die Nähe der Spülmaschine stellen, ist eine gute Sache, aber es direkt hinein zu tun, einen ungleich höheren Wert für alle, die noch in dem Haushalt mitleben. Wenn man unterwegs ist und mit einkaufen gehen könnte oder auch das mitbringen, was jemand anderes wirklich will oder zu fragen, wo kann man helfen, wissen wir alle, dass das gut ist, oder? Wir kennen alle die Situation, wenn wir sagen, gerade nicht. Wir kennen so Momente. Ich glaube, ich brauche keine weiteren Beispiele zu nennen. Ihr seid auf dem Pfad, den ich euch schicken möchte. Ein Beispiel noch, es gibt eine Gruppe, wir haben Freunde, Bekannte und jemand anderes kommt hinzu und stört dieses Gleichgewicht, das sich aufgebaut hat, wo wir auch genau wissen, wir wollen die Person willkommen heißen. Und es gelingt uns manchmal gut und manchmal nicht so gut. Was machen wir dann häufig? Wie sind wir? Heute ist so ein bisschen Stunde der Ehrlichkeit. Wir sagen, naja, es kann nicht immer alles gut gehen, oder? Mal ganz ehrlich, wer kann schon immer alle Blumen gießen? Wir hatten halt auch andere Sachen zu tun. Meine Güte, es waren Ferien. 80% sind auch in Ordnung. Pareto-Prinzip. Da sind wir doch schon ziemlich weit oben. Wir vergleichen uns untereinander. Hey, wer kann schon mehr? Wer kann schon mehr leisten? Es muss doch irgendwann mal gut sein. Ich bin froh, dass ich Jesus in meinem Leben habe, weil Jesus macht 100%. Der hat aufgehört, als es fertig war. Der sagt nicht, 80% eurer Schuld vergeben, 80% Freundschaft, 80% Aufmerksamkeit, das reicht mir nicht. Ich mache 100%, ich mache ganze Sache, weil, nicht weil er Leistung gut findet. Den Begriff Leistung werdet ihr heute ein paar Mal noch von mir hören, sondern weil ich dich liebe, weil du es wert bist. Deswegen gebe ich 100% für dich. Deswegen gebe ich alles, weil du es wert bist, weil ich mich für dich entschieden habe. Wir haben es gerade in der Schriftlesung gehört. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus war der, der Ja zu uns gesagt hat, der uns geliebt hat, als wir nichts von ihm wissen wollten oder auch wenn wir nichts von ihm wissen wollen, liebt er uns. Seine Liebe steht und sie ist da und sie ist verlässlich. Und darum soll es heute gehen. Bevor ich jetzt den Predigttext lese, möchte ich euch den Kontext geben. Das letzte Abendmahl, das Abendmahl in der Nacht, in der Jesus dann verraten wurde, bevor der Tag kam, an dem er gekreuzigt wurde, saß er mit seinen Freunden zusammen. Und er hat den, der ihn verraten wird, dafür gesorgt, dass er mit sauberen Füßen dorthin gehen kann. Dass er den Weg des Verrates mit sauberen Füßen beschreiten kann, weil Jesus sich für ihn entschieden hat. In der Situation hinein und den, der ihn verraten wird, wird er begrüßen mit mein Freund, von dem Jesus rede ich, der sich entschieden hat für jemanden und ihm die Treue hält, der ihm die Liebe hält. Und wenn wir manchmal denken, oh, jetzt habe ich den Bogen aber überspannt, ist Jesus, der sagt, mein Freund, meine Freundin, ich liebe dich. Du kannst nichts tun, was das kleiner macht, weil ich habe mich entschieden, wo mein Entschluss steht. In diese Situation hinein spricht Jesus die Verse, Johannes 13, 34, 35, seht ihr es da? Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich gesagt habe, es gibt Dinge, die sind uns klar. Für die Jünger war das ein neues Gebot, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Wir kennen das ja so lange, weil es ja schon 2000 Jahre alt ist. Ich glaube, wenn man eine Christin und Christen sagt, ihr sollt einander lieben, sagen wir, ach ja, stimmt, das ist, ah ja. Ganz vergessen, ist ja völlig neu für mich. Nein, das wissen wir alle. Das wissen wir alle. Und wir wissen auch, wo es uns nicht gelingt, wo es irgendwie schief geht. Und ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, was ist eigentlich die Wurzel, warum uns das gelingt oder warum es uns nicht gelingt. Hier steht, ein neues Gebot gebe ich euch. Und das war eine Sprache, die haben die Jünger verstanden, weil die kamen in einer Kultur, wo es Regeln und Gebote gab. Und Jesus hat sie nicht abgeschafft, sondern er hat sie erfüllt und hat ihnen ein neues Gebot gegeben. Aber streng genommen geht es hier nicht um ein Gebot, weil es Jesus nicht darum geht, dass wir Regeln einhalten. Jesus geht es darum, dass er mit uns in Beziehung tritt. Und wenn er sagt, liebt einander, ist das der Lebensstil, den Jesus gelebt hat. Das war sein Lifestyle. Und die Jünger wussten, weil sie ihn ja jeden Tag erlebt haben, jede Minute, die haben ungefähr 3 Jahre zusammen verbracht. Die haben gesehen, wie Jesus liebt. Die haben gesehen, wie er eine Frau, die in den Dreck geworfen wird, die keinen Wert hat in der Gesellschaft, wo sich zu ihr setzt. Die Kranken, die Ausgestoßenen, die Missachteten, die er umarmt hat, das haben sie erlebt. Und wenn er ihnen gesagt hat, ein neues Gebot gebe ich euch, war ihnen klar, hier geht es nicht um eine Regel. Hier geht es nicht darum, dass ich irgendwie Checkmarks setzen kann, habe ich erfüllt, heute habe ich ganz gut geliebt. Nein, sie haben gesehen, wie jemand Liebe ist, die personifizierte Liebe, die Mensch geworden ist und die das gelebt hat. Warum konnte Jesus das eigentlich? Warum war er dazu in der Lage, Beziehungen in dieser Art zu leben? Wir glauben an den dreieinigen Gott, an Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es gibt einige Stellen in der Bibel, wo wir genau sehen, wie diese drei Personen, die doch eins sind, also das Mysterium habe ich auch nicht verstanden, werde ich heute auch nicht auflösen, darum geht es nicht, aber diese drei Personen gehen miteinander um. Und diese drei Personen lieben einander, die achten einander, die ehren einander, die wertschätzen einander. Ich gebe ein paar Beispiele. Gott Vater spricht zu seinem Sohn, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Er bekennt sich vor allen anderen zu, dich liebe ich, du bist mein Sohn. Er legt seinem Sohn die Welt zu Füßen. Ja, Gott hat, Zitat aus Epheser, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Gott Vater erhebt Jesus und er hat keine Sorge, dass Jesus ihm den Rang abläuft, dass er ihm die Ehre stiehlt. Er vertraut ihm und das prägt ihr Miteinander. Der Heilige Geist leitet uns darin an, Gott Vater zu erkennen, Jesus als Sohn zu erkennen, als Retter zu erkennen. Und Gott Vater und Jesus ist es wichtig, dass der Heilige Geist nicht minder geachtet wird, sondern dass er auch zu seiner Ehre kommt. In alten Übersetzungen heißt das, dass wir den Heiligen Geist nicht lästern sollen. Also die drei sind sich einig, deswegen heißt es, glaube ich, auch Dreieinigkeit. Und sie sind sich einig darin, einander zu lieben und zu ehren. Und im Vater unser, dass wir nachher wieder gemeinsam beten, heißt an einer Stelle, wie im Himmel, so auf Erde. Diese Art Beziehung zu pflegen, wie es die Dreieinigkeit tut, wie es im Himmel vorherrscht, das möchte Gott, dass wir es hier auf der Erde tun, diese Liebe zu leben. Und deswegen hat Jesus es uns vorgelebt und lädt uns ein, das mitzutun. Nicht, weil wir etwas leisten sollen, weil wir performen sollen, sondern weil er sagt, ich liebe dich und ich liebe dich so sehr, dass du in die Lage versetzt wirst, diese Liebe auch zu leben. Aber ich gebe es zuerst. Jesus verlangt nichts von uns, was er nicht selbst tun würde oder wozu er uns nicht die Mittel und die Möglichkeiten geben würde. Er stellt sich nicht hin und sagt, jetzt lieb mal, mach's mir mal nach. Was wär das für ein liebender Freund oder Vater? Sondern er lebt in uns. Den Eingangsvers, den Tabea vorhin vorgelesen hat. Christus ist in uns und wir sind eine neue Schöpfung, wir sind eine neue Kreatur. Weil Jesus in uns ist, sind wir in der Lage, auch so zu lieben. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus in uns ist. Und ich glaube, wir laufen manchmal unter der Messlatte durch, weil wir das vergessen. Ich zumindest, Stunde der Wahrheit, ich komme darauf zurück, ich zumindest tue das. Ich vergesse es, dass Jesus in mir ist, dass er meine Kraft ist, dass er meine Hoffnung ist, dass er mich zuerst geliebt hat und ich deswegen lieben kann. Und dann stolper ich, dann strauchle ich und dann passiert Schlamassel. Und dann geht es nicht darum, dass Jesus sagt, ja, du hast mein Gebot nicht eingehalten. Was machen wir denn da? Ja, du lachst mit. Ja, ich sage das jetzt so lustig, aber so denken wir manchmal, oder? Oh, was ist jetzt Schlimmes passiert? Da sagt Jesus, ja, das ist passiert. Aber ich liebe dich und gemeinsam können wir es besser. Und wie sieht diese Liebe aus? In der Schriftlesung hat Tabea vorgelesen, Christus hat sich für uns entschieden. Ich denke, es geht damit los, dass wir uns entscheiden. Ja, ich möchte lieben. Und nach wie vor finde ich, ich habe viel gelesen, ich habe nichts Besseres gefunden als 1. Korinther 13, wenn es um Liebe geht. Das ist einfach nach wie vor mein Top-Favorite. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Das kann man jetzt als so eine Checkliste verstehen, an der wir uns abarbeiten können. Ich glaube, wenn wir auf diesem Trip sind, das hat weder Paulus gemeint, noch will Jesus das von uns. Er will uns einfach illustrieren, was es heißt, wie wir mit Menschen umgehen können. Performance ist nicht das Entscheidende. Unsere Leistung ist nicht das Entscheidende. Ich sage das, weil wir, glaube ich, hier das ganz gut können. Wir können ganz gut leisten, Aufgaben erledigen, dienen, streben. Darin sind wir ziemlich gut. Aber können wir auch geliebt werden? Wie gut sind wir darin, liebevolle Beziehungen zu pflegen? Was ich nicht sage, ist, dass du alles mit dir machen lassen sollst. Dass es darum geht, wo ist die Teppichkante, lass mich drunter. Ich bin noch unwürdiger als alle anderen. Ich mache alles für alle. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, immer alles zu ertragen, was passiert. Das ist nicht der Punkt. Ich kann es nicht näher ausführen, aber ich möchte es auch deutlich sagen, dass das nicht der Ansatz ist, worum es geht. Die Frage ist aber, ob wir uns dem Maßstab Jesu stellen, einander zu lieben und dass die Menschen unserer Umgebung, das heißt konkret, wir hier, wie wir sitzen, die wir uns zu der Gemeinde zugehörig sehen, die Menschen in Obertshausen, in Umgebung, in unserer Familie, in unserem Bekanntenkreis, in unserer Arbeitsstelle, dass die sagen, wow, wie der liebt, wie die liebt. Da steckt was dahinter. Das habe ich ja noch nicht erlebt. Da fühle ich mich angenommen, da ist eine Geduld da, da ist eine Freundlichkeit da, da ist eine Aufrichtigkeit da. Das ist eine Liebe, die ist die Sucht seinesgleichen. Ich frage mich dann oder sage mir dann manchmal, wie um alles in der Welt soll das eigentlich gehen? Oder weil wir in der Kirche sind, wie um Himmels Willen soll das eigentlich gehen? Das ist eine ganz coole Redensart, oder? Also vielmehr so vorbereiten auf, wie um Himmels Willen soll es gehen? Und da sind wir schon auf einer guten Frage, guten Spur. Wie um Himmels Willen, was will der Himmel eigentlich? Ich habe es vorhin gesagt, wie im Himmel so auf Erden. Das will der Himmel, dass wir Liebe untereinander leben, Liebe erleben. Oder wer bin ich denn, dass ich so lebe, dass ich so in Vorleistung gehe, dass ich so verschwenderisch liebe, wie Jesus mich liebt, dass ich mich bereitwillig unterordne und einfüge. Wer bin ich denn? Ich glaube, dass die Frage schon ziemlich den Nagel auf den Kopf trifft. An der Haltung müssen wir jetzt noch ein bisschen arbeiten. Weil dieses Wer bin ich denn, heißt ja eigentlich, ich bin, stehe da drüber. Ich bin da unangefochten. Das sind die anderen und es gibt mich. Ich überzeichne jetzt ein bisschen, aber ich kenne diese Gedanken. Vielleicht bin ich auch hier allein, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ihr kennt es. Und die Frage ist, wenn wir lieben wollen, wie Jesus geliebt habe, müssen wir uns sicher sein, wer wir sind. Jesus hat gehört, du bist mein geliebter Sohn. Und wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben, sagt Gott Vater zu uns, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Glauben wir das? Glauben wir das, dass wir geliebt sind, dass wir nichts machen können, um aus der Liebe zu fallen? Oder denken wir doch manchmal, ich bin nicht gut genug? Das sind Dinge in meinem Leben, die sind nicht in Ordnung. Und das mag auch so sein, das ist nicht mein Punkt. Aber das ist nichts, was uns von der Liebe Jesu scheiden kann. Paulus hat das sehr, sehr gut ausgedrückt im Römer 8, für alle, die das nochmal nachlesen möchten. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Ich kann nichts dazwischen schieben. Wenn ich in der Beziehung zu Jesus stehe, gibt es nichts, was diese Liebe zu mir auflösen kann. Nichts, was hindern kann, Wert in mir zu sehen. Ist die Frage, worauf höre ich? Höre ich auf diese Stimme, die das zu mir sagt? wo Gott zu mir spricht, du bist geliebt, du bist erlöst, du bist befreit? Oder höre ich auf das andere, ich bin es nicht wert, ich kann dies und das und jenes nicht und ich bin hier nicht gut genug und das gelingt mir nicht und da habe ich die Anforderung nicht erfüllt und deswegen geht es mir nicht gut, deswegen erlebe ich diese Befreiung nicht. Auf welche Stimme hören wir? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das zu hören. Ich habe es mir angewöhnt, den Menschen, die mir besonders nahe stehen, bei denen habe ich angefangen, ihnen das zu sagen, dass ich sie liebe, dass ich sie wertschätze und das auch an Dingen festzumachen, warum ich mich für sie entschieden habe. Ich habe es mir angewöhnt, wenn meine Söhne das Haus verlassen, nicht immer, aber ihnen das zu sagen, dass ich sie liebe. Sie müssen das hören. Sie müssen das hören. Sie müssen es auch erleben, dass mein Verhalten ihnen gegenüber konsistent ist, dass ich das auch lebe. Und genauso müssen wir es hören von unserem Vater im Himmel. Wie oft gehen wir morgens aus dem Haus? Stunde der Wahrheit. Und wir haben nicht von Gott gehört, dass er sagt, ich liebe dich. Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass Gott es nicht sagt. Manchmal sind meine Jungs da rausgehuscht, die haben mir nicht mehr zugehört. Und das ist okay. Darum geht es nicht. Wenn wir bei uns bleiben, wenn ich bei mir bleibe, nehme ich mir morgens Zeit, um zu sagen, Jesus, was denkst du über mich? Liebst du mich wirklich noch? Ist das wirklich wahr? Es fühlt sich gerade anders an oder ich kann es nicht glauben. Und ich bohre noch ein Stück tiefer. Wenn wir diese Frage Jesus stellen, ist es ganz wichtig, welches Bild haben wir von Gott. Weil wenn wir so offen sind, wir machen uns so verletzlich, das ist eine Frage, die kostet Mut, mich zumindest. Dann ist die Frage, wer ist dieser Gott? Ich glaube, und das ist mein Verständnis der Bibel, dass Gott gut ist und dass von ihm nichts, nichts Schlechtes kommt. Keine Bestrafung. Ist die Frage, was glauben wir? Welches Bild haben wir von Gott? Weil das wird auch, sagen wir mal, den Antwortraum oder die Offenheit, die ich Gott gegenüberbringe, aufmachen oder kleiner machen. Wenn ich den Eindruck habe, da kommt einer, der gibt mir erstmal eine über, weil ich es nicht wert bin, werde ich anders auf ihn hören, als wenn ich sage, du bist gut. Im Jakobusbrief schreibt, im ersten Kapitel schreibt Jakobus einiges über Prüfungen und Anfechtungen und Herausforderungen, denen wir stehen können. Und abschließend sagt Jakobus dazu, muss ich doch die Bibel nehmen. Statt ich jetzt mir rauskopiert. Macht euch nichts vor. Also ist eine ziemlich klare Ansage vom Jakobus. Meine lieben Geschwister, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht und Finsternis gibt. Ich glaube, dass diese beiden Dinge sehr eng zusammengehören. Gott ist gut und von ihm kommen nur gute Sachen. Er ist Licht, er vertreibt die Finsternis. Und er hat sich für uns entschieden, uns zu lieben. Und so eine Liebe zu leben untereinander ist, finde ich, wie ein Wasserstrom, der eine Richtung hat, der nicht geradlinig läuft, sondern der in unserem Leben sich so durchschlängelt, aber der von innen nach außen geht. Mein Bild von Gott und von Gott zu hören, wer ich bin, wird mich verändern, wer ich von mir selber denke, dass ich bin. Und wird mich in die Lage versetzen, die Menschen um mich herum zu lieben, mit Jesus gemeinsam. Und das wird eine Atmosphäre prägen, wie sie im Himmel ist, wie im Himmel so auf Erden. Wenn Jesus wirklich hier ist und in mir lebt, wenn wir das wirklich glauben, wird er hier die Art und Weise, wie im Himmel miteinander umgegangen wird, hier freisetzen, mit und durch uns. Und das ist das, wozu Jesus uns einlädt. Und wer mich kennt, weiß, was jetzt kommt. Was wirst du tun? Ich biete dir zwei Möglichkeiten an. Die eine Möglichkeit ist, du hast zugehört, du denkst drüber nach, du diskutierst mit anderen drüber. Fein, mach das. Oder du sagst, was ist da drin für mich? Und jetzt kommt kein 10-Punkte-Plan, weil ich glaube, dass es nicht darum geht. Ich mache dir einen Vorschlag, das ist der zweite. Frage Jesus. Jesus, liebst du mich? Was denkst du von mir? Oder wofür liebst du mich? Und ich gebe dir einen Tipp. Ich habe die Frage häufiger Jesus gestellt. Ganz oft kommen da so Punkte, weil du dies und das und jenes tust oder weil du das gut kannst oder weil du die Rolle und die Position hast. Das kommt nicht von Jesus. Dafür liebt er uns nicht. Er liebt uns nicht für das, was wir tun. Er liebt uns für das, was wir sind. Und ich lade dich ein, den Mut zu nehmen. Jetzt gleich gebe ich eine Gelegenheit dafür, gerne auch zu Hause. Weil ich glaube, dass das der Einstieg ist, wenn wir uns wirklich geliebt wissen, wenn wir uns das immer und immer wieder abholen. Das wird nicht ohne Folgen bleiben, wenn jemand sagt, zu 100% stehe ich zu dir. Meine Loyalität ist dir sicher. Wenn wir das hören von dem allmächtigen Gott, an den wir glauben, wird das unser Umfeld verändern. Jesus, ich danke dir, dass du uns so radikal liebst, dass du uns ein Beispiel gegeben hast und gezeigt hast, wie du liebst. Und ich danke, dass du heute derselbe bist, dass du dich nicht verändert hast, sondern dass du treu bist, dass du beständig bist, dass du verlässlich bist und dass du für uns bist. Du bist für jeden Menschen, du bist für uns. Jesus ist für dich. Und Jesus, du weißt, wie sehr wir es brauchen, dass wir es hören von dir, dass wir dir begegnen, dass wir dich erleben, dass wir es denken, dass wir es empfinden, dass wir es glauben, dass du uns liebst. Ich lade dich ein, Jesus, jetzt diese Frage zu stellen. Jesus, wie siehst du mich? Wofür liebst du mich? Ich danke dir, Jesus, dass du sprichst heute, dass du wirkst heute. Ich danke dir, dass du ein Ja zu uns hast, zu jedem von uns. Ich lobe und ehre dich, Jesus, für deine Liebe, die so gut tut, die uns wiederherstellt und aufrichtet, die uns in die Lage versetzt, dieses Leben zu leben. Dich lobe ich, Jesus. Amen.